ich achte jetzt nicht drauf, sind wir jetzt schon zu viele Frauen, brauchen wir jetzt mehr Männer oder umgekehrt. Ich schaue mir wirklich nur, ich schaue mir einfach den Menschen an. Super. Und ich würde mir das auch so wünschen, dass wir irgendwann aufhören zu überlegen, wer ist welches Geschlecht, wer hat welche Herkunft oder welche Interessen, sondern einfach, ja, was ist das für ein Mensch? Und deshalb, das Team würfelt sich immer aus Menschen zusammen.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, der Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier sind deine beiden Gastgeberinnen, Caroline Anne Schiebel und Katharina Anna Ecker.
Einfach machen, so lautet ein Motto unserer heutigen Sichtbarkeitsheldin. Sie ist Gründerin, Podcasterin, Herausgeberin und Chefredakteurin eines Wirtschafts- und Lifestyle-Magazins. Ihre positive und sympathische Art spiegelt sich in ihren Artikeln und Podcasts wider. Und als echte Macherin erkennt sie Medientrends und viele andere Trends lange bevor sie unsere Zeit erobern. Die dreifache Mutter ist regelmäßig auf den Bühnen der Theaterzeit Freistadt zu sehen und ein echter Kultur- und Kulinarik-Fan.
Herzlich willkommen, Susanna Winkelhofer!
Wow, danke schön. Es war so nett.
So cool, dass du da bist.
Ja, wirklich sehr cool.
Ich freue mich auch sehr.
Und liebe Hörer und Hörerinnen, jetzt darf ich euch kurz was verraten. Das ist jetzt eine absolute Premiere für mich, denn jetzt erleben wir gemeinsam eine Premiere, auch du, Caro.
Okay.
Heute darf ich nämlich der Person Fragen stellen, die mir gelernt hat, wie man Fragen stellt.
Oh.
Wie man Interviews vorbereitet, wie man Texte schreibt. Ich habe ganz lange bei Die Macher gearbeitet und es war eine sehr coole, wertvolle Zeit für meine berufliche Laufbahn. Und ich bin wirklich froh, dass du heute da bist. Sehr
cool. Wow, danke, Kathi. Also das heißt, ich habe eigentlich selber ein Loch gegraben, weil jetzt habe ich da gezeigt früher, wie man Fragen stellt und jetzt kriege ich die alle. Damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, nein, das wirst du super machen, wie immer.
Und ich freue mich voll, wenn ich da ein bisschen was lernen darf von euch zweien heute.
Ich glaube, du musst da gar nichts mehr lernen, aber schön, dass wir zu dritt da sind.
Voll schön, voll schön. Ja. Und wir wollen natürlich ganz, ganz viel von dir wissen. Wir haben uns lange, lange Gedanken gemacht. Gell, Kathi, 10 Tage haben wir geplant.
10 Tage.
Wir möchten natürlich mal wissen, wie hat die Susanna Winkelhofer das so weit geschafft, dass sie mit ihrem eigenen Magazin heute da sitzt, Die Macher, das Magazin, das bestimmt alle da draußen schon kennen und es wunderbar ist. Wir wollen wissen, wie hast du es dorthin geschafft? Fang einfach mal irgendwo von vorne an, spul zurück bis dahin, wo du glaubst, da wird es spannend für uns.
Jetzt weiß ich, wie sie meine Interviewpartner und Partnerinnen immer fühlen, wenn sie ganz schwierige Fragen kriegen.
Sorry.
Keine Ahnung, würde ich jetzt am liebsten sagen, aber okay, ich überleg mal. Wie bin ich da hergekommen, wo ich bin? Ich glaube, Kathi, du hast es vorhin schon gesagt mit dem Motto, das mich tatsächlich mein Leben lang begleitet, dieses einfach machen. Also ich habe meistens aus dem Bauch heraus entschieden, natürlich auch immer ein bisschen mit dem Kopf noch mit überlegt, aber so habe ich halt immer wieder von einem ins andere einen Sprung ins kalte Wasser gemacht. Und dann ist es mal zuerst richtig eiskalt, aber je mehr Schwimmbewegungen man dann macht, je mehr man dazulernt, ausprobiert, umfällt und wieder aufsteht, desto eher kommt man dann irgendwie vorwärts und dann landet man hoffentlich dort, wo man gerne landen möchte, wobei man ja oft am Anfang gar nicht weiß, wohin man jetzt wirklich gehen will, weil das ergibt sich dann vieles im Wege. Ich glaube, wenn man zu starr irgendeinem Ziel entgegengeht, übersieht man die eigentlich noch schöneren oder geeigneteren Wege.
Mhm. Als junges Mädel, was hast denn du für einen Berufswunsch gehabt?
Ach, immer Schauspielerin.
Ah, und das hast du gemacht. Sehr cool.
Genau, aber da haben meine Eltern immer gesagt, naja, das, was man am allerliebsten macht, soll man als Hobby machen und das, was man am zweitliebsten macht, als Beruf. Spannend. Weiß ich nicht, ob das jetzt dann wirklich der richtige Ratschlag ist, ganz egal. Aber ich habe das Schreiben eigentlich fast genauso geliebt. Und in Wahrheit ist es für mich ein bisschen auch das Gleiche, weil was ich möchte, ist Menschen berühren. Und das ist eigentlich für mich dann im Endeffekt egal, ob ich das auf einer Bühne mache oder ob ich das mit dem Schreiben, mit einem Interview mache. Einfach, dass ich wünsche mir immer, dass die Menschen irgendwas davon mitnehmen können, dass es sie in irgendeiner Form bewegt.
Und ist das nicht auch euer Untertitel vom Magazin, Menschen, die bewegen?
Ihr habt euch wirklich 10 Tage vorbereitet. Genau. Ja, das stimmt. Menschen, die bewegen.
Voll cool. Kathi, eine Frage muss ich noch stellen, aber dann übergebe
Bitte.
Also, du kennst sie schon so gut, deswegen habe ich die vielen Fragen.
Genau, ich gesagt, also wahrscheinlich hast du heute mehr den Lead, weil ich kenne sie wirklich sehr gut und du kennst sie, ja, du hast sicher noch Fragen, die ich...
Ich kenne sie auch gut, aber alles weiß ich noch nicht. Ja. Wie war das nach der Schulzeit? Was hast du gemacht, studiert, Ausbildung? Wie bist du zum Journalismus gekommen? Einfach damit wir wissen, wie kommt man zu einem Magazin? Könnte ja sein, dass da draußen eine ist, die sagt, Mensch, das würde ich auch gerne machen. Oder was Ähnliches.
Voll gern. Also für mich war dann klar, ich möchte Journalistin werden. Also das war schon so in der letzten, im letzten Schuljahr vor der Matura relativ klar. Wollte ursprünglich nach London studieren gehen, habe aber und habe auch schon die Aufnahmeprüfungen gemacht und geschafft. Habe aber nebenbei immer schon am Theater ein bisschen gespielt. Und jetzt war ich dann nicht mehr so begeistert, dass ich ganz weggehe und bin dann nur nach Wien. Ich habe mir zuerst erkundigt, was soll ich denn studieren, damit ich Journalistin werden kann. Und witzigerweise habe ich von einer Chefredakteurin den Tipp bekommen, alles nur nicht Publizistik. Ist jetzt ja auch schon wieder länger her, vielleicht ist das Studium mittlerweile ja wieder ganz anders aufgebaut. Und ich habe mich dann eben für Wirtschaft entschieden und für Tourismus. Und habe zunächst in Wien und dann in Linz weiter studiert. Genau, und nebenbei halt immer das Schauspiel gemacht. Also das hat mir auch immer sehr erfüllt. Bin aber sehr früh Mama geworden, also mit 22.
Wow.
Und genau.
Kathi, da habt ihr was ähnlich, ja?
Aber was gemeinsam.
Ja, Mama war gemeinsam. Ja,
genau. Du warst noch früher dran, oder?
Ich war noch früher dran, ja. Genau, haben wir noch nie erwähnt, glaube ich. Mit 17 bin ich schon Mama geworden.
Maria.
Genau.
Ja.
Maria.
Ja, aber es ist so cool, wenn man dann, vor allem jetzt, wo die groß sind, die Mädels, man hat eigentlich, also es ist eine andere Mutter-Tochter-Beziehung, als ich habe ja auch zwei kleinere. Beide Beziehungen sind total schön, aber das ist schon irgendwas ganz
Spezielles. Das ist ganz Spezielles.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe die Emma mit 28 bekommen und ich denke immer, ich bin so eine junge Mama, aber gegen euch.
Ja. Das Problem ist, ich bin so eine junge Mama, das geht dann immer weg. Das habe ich heute noch und die wundert mich dann immer, die sind ja alle gleich alt jetzt bei meinen älteren Kindern, wenn ich auf dem Elternsprechtag gehe. Das war früher echt immer anders, aber ja, das geht nicht mehr weg. Ja.
Schön, also du bist früh Mama geworden.
Genau. Und da ist natürlich, weil ich immer noch ein bisschen mit den Gedanken spielt, doch Schauspiel zu machen, also beruflich auch, hauptberuflich. Aber es ist damals und ich glaube, es ist nach wie vor noch nicht so ganz eben ein sehr familienunfreundlicher Beruf. Und dann war das für mich klar. Ich habe dann ein Assessment Center gemacht für eine Zeitung, bin dann dort zuerst eingestiegen und ein paar Jahre später bin ich dann Chefredakteurin von einem Magazin geworden, von einem Mode- und Lifestyle-Magazin. Und das habe ich 3 Jahre gemacht, war mein absoluter Traumjob. Ich habe es voll gern gemacht. Aber ich habe immer schon so ein bisschen gespürt, dass ich, also gerade wenn man in einem großen Konzern, also in einem großen Verlag arbeitet, ist eh logisch, dann gehen Entscheidungen nicht so schnell, weil das braucht mehrere Wege, bis man dann wirklich was umsetzen kann. Und da habe ich einfach gespürt, ich glaube, ich muss selber was machen. Mhm. Und habe mir dann eben mit meinem Cousin, meiner Cousine, selbstständig gemacht und mit einer Agentur einerseits, aber dann haben wir nach einem Jahr, mir ist es schon sehr abgegangen, das Journalistische, haben wir eben auch noch das Magazin Die Macher gegründet.
Sehr cool, klingt voll easy, mache ich morgen auch.
Ja, es haben damals schon alle gesagt, wir sind völlig verrückt, wie kann man in Zeiten der Digitalisierung ein Printmagazin auf den Markt bringen? Aber ich glaube, das ist bei allem
in
so.
In welchem wenn, Jahr war das?
Das war 2012.
Okay.
Das sind auch meine Zwillinge geboren. Das war ein heftiges Jahr.
Schön.
Genau. Und ich glaube, wenn man was so unbedingt machen möchte und man selber so überzeugt davon ist, dann ist es eigentlich egal, erstens mal, was die anderen sagen und zweitens mal, natürlich muss man sich den Markt anschauen, aber wir haben ja eh versucht, das so aufzustellen, damit das jetzt nicht für die Vergangenheit ist, sondern für die Zukunft. Aber dann geht es wieder ums einfach machen und ausprobieren. Mhm. Wir haben gewusst, wenn es jetzt nicht, also wenn es nicht funktioniert, wir haben jetzt keinen Investor gehabt im Hintergrund, dann können wir es eh nicht weitermachen. Aber es hat zum Glück.
Aber hattet ihr noch Jobs, die euch das dann finanzieren oder habt ihr alles auf eine Karte gesetzt?
Ja, wir haben schon alles auf eine Karte gesetzt.
Wow.
Und es hat sich von der ersten Ausgabe an finanziert, aber wir sind halt ja gerannt und gerannt. Wir haben alles gemacht. Wir bringen halt alle drei zum Glück eine andere Expertise rein, sodass wir niemanden von außen gebraucht haben am Anfang.
Das ist cool.
Aber da macht man halt wirklich ja rund um die Uhr.
Und ihr habt euch aber schon die Bereiche aufgeteilt.
Mhm, genau.
Aha. Da damit ihr euch nicht kreuzt.
Ja, und ich finde, das ist auch total wichtig, damit jeder halt so seinen Expertenbereich hat und da vertraut man sich dann gegenseitig und das macht es halt viel einfacher, als wenn man alles machen muss. Mhm.
Alleine. Und sind die geblieben, diese drei Bereiche?
Ja, das ist halt jetzt wirklich schon lange her. Es hat sich schon weiterentwickelt und wir haben dann auch noch ein Startup gegründet, NewsAdoo, wo jetzt quasi der David den Lead hat und dort alles macht sozusagen und die Alex und ich machen den Verlag. Das hat sich alles ein bisschen verschoben, aber mittlerweile sind wir auch mehr Leute im Team und nicht mehr nur zu dritt. Jetzt kann man das ja wieder gut aufteilen.
Wie groß ist das Team? Das war meine letzte Frage. Ja, bitte. Man merkt, ich weiß nicht alles.
Also wir sind jetzt vom Gesamten mit NewsAdoo dazu 30 und jetzt aber nur, die nur für das Magazin und für den Podcast und für unseren Verlag im Team sind wir gut 10. Also sehr überschaubar, aber trotzdem
ja, aber Wahnsinn, was
ein Team, das
habt.
Halt gut zusammenhält. Genau.
Ja, dein Job ist ja sehr vielfältig, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber möchtest du unsere HörerInnen ein bisschen mitnehmen? Wie schaut so ein typischer Arbeitsalltag aus bei dir? Gibt es denn überhaupt Arbeitsalltag?
Ja, genau. Das ist eigentlich schon das richtige Stichwort. Typisch kann ich jetzt gar nicht sagen, weil wirklich jeder Tag irgendwie anders ist. Aber es gibt natürlich einen ganz großen kreativen Bereich, aber auch einen großen organisatorischen Bereich. Und jetzt in meiner Funktion, ich mache jetzt nicht nur nur unter Anführungszeichen, die Redaktion, sondern auch die Geschäftsführung und versuche halt das Ganze im Gesamten voranzutreiben und im Großen zu denken. Und da sind halt wirklich ganz viele verschiedene Aufgaben, vom Netzwerken über im Vertrieb zu arbeiten, dann natürlich das ganze Team zu führen. Und ja, aber ich kann die jetzt gar nicht alle aufzählen, oder? Wie lange haben wir denn Zeit?
Sehr so lange, wie du Zeit hast.
Oh, das schauen wir mal.
Du, geht bei dir jeder Artikel, der in eurem Magazin gedruckt wird, über deinen Tisch und braucht deine Absegnung?
Ja, aber also braucht, das klingt jetzt, wie wenn ich so streng wäre.
Nein,
ist sie nicht, kann ich bestätigen.
Ich habe keine Ahnung, wie so ein Magazin jetzt steht. Ich bin ganz.
Genau. Also bei uns ist es schon so, dass jeder, ich glaube, Kathi, das kannst du bestätigen, sehr selbstverantwortlich arbeitet und jetzt nicht irgendwie nur, wie sagt man denn da so, Aufträge erfüllt, die man jemandem gibt, sondern jeder ist da eingeladen, dass er seine Ideen einbringt und auch Neues reinbringt. Und na klar, aber am Ende des Tages muss ich dann halt die Verantwortung tragen. Also bevor was in Druck geht, bevor was rausgeht, schaue ich es mir an.
Habt ihr dann Schurfix, oder? Wo er sagt, jetzt reden wir über die Themen.
Genau, also wir haben jeden Montag Redaktionsmeeting, das ist immer noch so, Kathi. Genau, und dazwischen immer, was das halt gerade braucht. Also das ist sehr, würde ich sagen, sehr unkompliziert bei uns, weil wir uns halt so zusammenreden, wie es gerade nötig ist.
Kathi, mich würde an dich interessieren, was hast du bei die Macher gemacht?
Was ich gemacht habe? Ja. Sehr, sehr viel und ich hab ja schon gesagt eingangs, ja, das freie Arbeiten hat eigentlich so richtig meine Leidenschaft entfacht fürs Schreiben. Also ich habe Interviews vorbereitet, Interviews geführt, ich habe auch Podcasts aufnehmen dürfen. Es war gerade in der Anfangsphase, wie der Macher-Podcast gestartet hat. Ich habe zum Schluss auch die redaktionelle Leitung übergehabt. Das war natürlich eine super verantwortungsvolle Aufgabe, die mir da übertragen wurde.
Sie hat das
sehr
so
cool.
gut gemacht.
Okay. Nein, es war wirklich, also Gottes, wie du gesagt hast, du hast sehr viel Raum für Kreativität und für Ideen gelassen und das hat uns wirklich allen, also es tut dem ganzen Team mega gut. Also
spannend. Sehr das heißt, es gelernt. Gab jetzt nicht ein Ressort, wo du sagst, diese Themen waren meine, sondern
ich habe meine Lieblingsthemen gehabt, die habe ich deponiert.
Okay.
Und man ist natürlich da am besten, wo man sich am meisten dafür interessiert. Und die Susi hat das aber immer genau gewusst bei ihren Mitarbeitenden, was am liebsten macht. Und dann so, ja, wir haben das eigentlich gemeinsam erarbeitet.
Voll schön.
Mhm. Aber es ist eben nicht so, wie du dir jetzt wahrscheinlich vorstellst, in einer großen Zeitung, wo es diese einzelnen Ressorts gibt.
Ja.
Genau, nein, das ist viel kleiner, viel kompakter.
Also wenn ich Zeit hätte, würde ich mich echt für ein Praktikum bewerben. Ich finde das voll spannend.
Ja, bitte, komm.
Es wäre cool. In den Sommerferien 4 Wochen.
Da sieht man sehr viel und lernt sehr viel.
Ja, das glaube ich. Also 100%.
Ja, ich glaube, das ist, gerade Journalismus ist ein Bereich, den kann man nicht in der Theorie lernen. Man muss es einfach machen und rausgehen. Und das Wichtigste, und die Eigenschaft hast du, Caro, ist, dass man sich für Menschen interessiert. Also ehrlich dafür interessiert und Gespräche führen kann. Mhm. Und das ist eigentlich schon mal das Wichtigste. Dann kann man alles draus machen.
Ist das eine typisch weibliche Eigenschaft, für Menschen interessieren?
Ja, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Wahrscheinlich schreibt man das, dieses Empathische meinst du, oder? Mhm. Genau. Schreibt man überhaupt die Soft Skills, schreibt man ja immer uns Frauen zu. Und jetzt sind die voll im Kommen. Man merkt genau, das braucht es.
Ja, wie viele Frauen und wie viele Männer habt ihr im Team?
Bitte, Hilfe, ich weiß es immer gar nicht.
Ungefähr.
Ja, witzigerweise, wir sind auf jeden Fall im Moment wesentlich mehr Frauen als Männer. Mhm. Ich schaue aber überhaupt nicht drauf. Also bei Bewerbungen, ich achte jetzt nicht drauf, sind wir jetzt schon zu viele Frauen, brauchen wir jetzt mehr Männer oder umgekehrt. Ich schaue mir wirklich nur, also nur, ich schaue mir einfach den Menschen an. Super. Und ich würde mir das auch so wünschen, dass wir irgendwann aufhören zu überlegen, wer ist welches Geschlecht, wer hat welche Herkunft oder welche Interessen, sondern einfach, ja, was ist das für ein Mensch? Mhm, und deshalb, das Team würfelt sie immer aus Menschen zusammen.
Mhm. Voll schön. Welches Sichtbarkeitssymbol hast du uns da heute mitgenommen? Wir sind schon total gespannt.
Ja, also ich hoffe, ihr habt es jetzt nicht von mir erwartet, dass ich irgendwas bastle oder so.
Das kann ja, sicher haben wir das gedacht.
Es ist wieder eine Gemeinsamkeit, was wir übrigens haben. Wir kann das einfach basteln nicht so gern.
Das Schlimmste war für mich im Kindergarten mit den Kindern dann irgendwas basteln.
Laterne basteln.
Und ich habe zwei, ich musste zwei. Schrecklich. Und ich bin auch nicht so der Mensch, der irgendwelche Glücksbringer hat. Das habe ich auch nicht. Mhm. Darum habe ich einfach was mitgenommen, was vielleicht einen Sinn macht. Ihr könnt es nämlich nachher essen. Ich packe es schnell auf.
Bei Essen sind wir immer dabei.
Also es ist, ich wollte einfach ein Herz mitnehmen, weil das mein Symbol ist. Aber es gibt auch ein Herz zu essen. Und deshalb
ist es lieb. Dankeschön.
Voll süß. Danke.
Jetzt erzähl, was hat es mit dem Herz auf sich?
Ja, weil du hast mir ja im Vorhinein, wie war die Frage, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich soll ein Symbol mitnehmen, das meinen Karriereweg beschreibt?
Eine Sichtbarkeit, aber das passt alles gut. Wir sind nicht so streng. Genau, wir sind nicht so streng.
Genau. Ja, also das Herz begleitet mich einfach von Anfang an, weil alles, was ich mache, mache ich mit Herz. Mhm. Und sonst kann ich es irgendwie nicht gescheit machen.
Voll schön.
Und das ist so meine Leidenschaft, meine Liebe für Menschen, für einfach Dinge und Themen. Und ich finde, das Herz bedeutet aber auch Verletzlichkeit und das braucht man, finde ich, also den Mut zur Verletzlichkeit, wenn man sichtbar sein möchte, weil man muss einfach immer damit rechnen, wenn man sich quasi da auch zeigt, dass es nicht allen gefallen wird. Das, glaube ich, geht gar nicht. Das hat immer irgendwer was auszusetzen. Genau. Also das
zeigst du dich verletzlich?
Ja, sehr. Also ich bin durch und durch ein emotionaler Mensch. Das ist halt auch etwas, das man braucht, wenn man eben sowas auch wie Schauspiel macht. Es geht gar nicht, dass man da eine Wand aufbaut, weil dann kann man ja nicht empathisch in eine Figur eintauchen. Und also ich glaube, Kathi, das war auch schon, wie du da warst, mir haben alle meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon mal weinen gesehen, weil ich finde halt, empathisch sein funktioniert nur und einfühlsam sein, wenn man selber halt auch die Gefühle zulässt. Und deshalb, ja.
Und was für ein Vorbild bist du für deine Mitarbeiterinnen, wenn du Gefühle zulässt? Wie toll ist das? Das signalisiert ja denen auch, du darfst so sein, wie du bist.
Ja,
und du darfst zeigen, wie es dir geht, oder?
Absolut, genau.
Hast du auch schon geweint, Kathi?
Natürlich. Meinst du jetzt bei die Macher? Ja. Oder habe ich meistens gelacht? Oder Susi?
Freudentränen.
Ja, Freudentränen, das stimmt. Ja. Aber in welcher Situation meinst du jetzt beruflich?
Nein, das war jetzt eigentlich nur ein Spaß.
Okay, ich habe gar nichts damit.
Also ich habe einfach auch ganz oft Tränen in den Augen, weil ich so berührt bin. Jetzt gar nicht, weil ich traurig bin, sondern also gerade vor kurzem wieder bei einem Interview. Bei zwei Interviews, das erste war mit Ali Maloche, das wird eher eine Podcast-Folge, wo wir beide dann auf einmal Tränen in den Augen gehabt haben und berührt waren. Oder schön. Beim Marcel Clementi auch das letzte Mal. Ich weiß nicht, ich bin dann so drin in dem Gespräch und ich fühle da halt so mit. Und das sind aber die Momente, die ich am meisten an meinem Job liebe, wenn ich da so berührt werde oder wenn ich jemanden berühren kann.
Ja, da habe ich nochmal eine Folgefrage. Du bist ja sehr auf Social Media tätig, hast ja da eine tolle Community aufgebaut. Erstens deinen eigenen Account und dann auch noch für die Macher. Wie sehr findest du, sollten wir für unsere Sichtbarkeit oder auch für unsere Authentizität auch dort uns verletzlich zeigen?
Das ist eine schöne Frage.
Das und eine schwierige, gell?
Und eine schwierige, weil es sehr viel Mut braucht. Also ich muss ja dazu sagen, ich bin überhaupt kein gutes Vorbild, was Social Media betrifft, weil ich mache das wie soll ich sagen, manchmal habe ich total Lust drauf und mache das so richtig regelmäßig und dann habe ich überhaupt keine Lust und poste mal wochenlang gar nichts, weil ich mich da halt, weil sonst müsste ich mich verstellen. Mhm. Und das mag ich nicht, also das wäre mir zu anstrengend. Wenn ich es mache, dann macht es mir Spaß. Und wie verletzlich dürfen wir es zeigen? Ich glaube, es ist die Zeit, wo wir das immer mehr dürfen, wo das immer mehr gewünscht wird. Aber es braucht wieder ein paar, die vorgehen und das zeigen,
dass ich finde das nämlich auch immer ganz ein schwieriger Spagat, weil ich denke mir dann immer, ich möchte nicht nur die positiven Seiten zeigen, dass die Menschen das Gefühl haben, da läuft immer alles ich glaub, super.
Das will auch keiner mehr sehen.
Will keiner sehen. Und auf der anderen Seite denke ich mir, brauche ich jetzt auch nicht die Drama Queen raushängen, dass vielleicht die Menschen das Gefühl haben, boah, jetzt will sie Mitleid. Ja, das ist auch schwierig.
Es kommt auch immer darauf an, in welcher Rolle dass man sie befindet. Also du hast ja auf Social Media wirklich eine große Community und die wollen ja täglich von dir, also fast stündlich von dir was sehen. Und da, so. Wenn du sie da wirklich mitnimmst, ich glaube, da kommt es automatisch, dass du gute und schlechte Momente zeigst, oder aber so wie es bei mir eben ist, dass ich ab und an was zeige, was ich beruflich mache. Also bei mir sind da eher sozusagen die Produkte im Vordergrund, also schon der Mensch auch, aber verletzlich zeigen, das wäre, glaube ich, too much.
Außerdem bist du auf der Plattform LinkedIn und ich Instagram und ich glaube, das ist ja, auch nochmal der Unterschied, oder?
Instagram nehme ich mehr zur Spielwiese, da probiere ich mir ein bisschen aus, da bin ich noch nicht so safe. LinkedIn schaue ich schon, das ist ja eher regelmäßig und eher professionell.
Und da geht es ja darum, dass man professionell
da geht's ist. Da geht es dran. Also wenn ich da ein Video reinstelle von mir, wo ich weine, ich glaube, das ist eher
da schwierig. Da hältst du voll die Attention.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Darf ich gleich nochmal was reinfragen?
Du darfst alles, Caro.
Ich habe so viele Fragen, wenn die Susi. Im Interview geht es ja auch darum, dass ihr die Menschen so zeigt, wie sie sind. Und viele Menschen sind ja das gar nicht gewohnt, dass sie sich so öffentlich zeigen. Wie schaffst du es oder wie schafft es dein Team, dass ihr diese Emotionen herauskitzelt, vielleicht auch mal die Downs erzählt? Also ist das schwierig oder öffnen sich die Menschen gleich? Ist da jeder ein bisschen anders? Und was hast du da für Tricks?
Das erinnert mich jetzt, als wir vor gar nicht so langer Zeit, vor 2 Jahren, einen Teamworkshop gemacht haben, wo wir so überlegt haben, boah, die KI, die kann jetzt echt schon viel, was Journalisten und Journalistinnen können. Was ist denn jetzt eigentlich unsere Aufgabe und was kann uns die KI sozusagen nicht so schnell wegnehmen? Und da sind wir genau auf diesen Schluss gekommen, naja, genau das, eben Dinge zu finden, die noch nicht im Netz eh schon überall stehen oder zu finden sind, sondern dass man wirklich an Menschen kennenlernen kann, dass man ja Gefühle entdecken kann von jemandem. Und das ist genau die Herausforderung, aber das ist auch das wahnsinnig Schöne an dem Beruf, dass man zuerst einmal ein Vertrauen aufbaut, weil du würdest jetzt niemandem was erzählen, wo du dir nicht das Gefühl hast, die wertschätzt jetzt diese Offenheit von dir, sondern die macht dann draus irgendeine große Story oder da geht es jetzt nur darum, dass man Klicks oder Leser, Leserinnen gewinnt, sondern da ist jemand, der interessiert sich einfach für mich. Also es ist wirklich total einfach, sobald man sich ehrlich für jemanden interessiert und dem das Gefühl dann auch gibt, das kommt dann eher automatisch, dann öffnen sie die Menschen. Das hat immer funktioniert. Also es ist manchmal, dauert es ein bisschen,
ja,
weil sie nicht jeder sofort fallen lassen kann, ist eh klar. Aber wenn du mit einem ehrlichen Interesse hingehst und die darauf freust und dankbar bist, dass sie jemand die Zeit für dich nimmt, dir das zu erzählen, dann geht das wirklich ganz von alleine.
Das ist ja wirklich total spannend. Also ich habe das auch schon so oft erlebt. Man kommt in eine Interviewsituation, man lernt sich kennen und der Interviewpartner ist ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös sogar vielleicht, weil er nicht weiß, was ihn erwartet. Und den Menschen da mal abholen und Vertrauen aufbauen. Also das ist so eine Phase, die ist sehr spannend. Und dann kommt immer der Punkt, wo ich genau gespürt habe, jetzt ist es soweit, jetzt ist er da. Und dann habe ich so oft gehört, und das bitte jetzt aber nicht schreiben und das bitte off-records, weil dann sind sie auf einmal so offen in der und das ist echt cool. Aber da kommen dann auch Sachen, da ist dann wirklich ein Vertrauen da. Eben, und wenn sie dann so Sachen sagen, wie bitte das aber nicht reinschreiben, aber ich will es trotzdem erzählen, das ist auch total spannend und zeigt einfach, dass ein Vertrauen da ist. Sehr cool.
Und ich glaube, das braucht dann auch das Feingefühl des Interviewers, oder?
Mhm.
Ja, schön.
Es ist nämlich, das ist uns auch öfter passiert, Kathi, oder dass einem dann wirklich jemand Dinge erzählt, die er noch nie erzählt hat. Mhm. Und dann, finde ich, braucht es auch so viel Respekt, dass man auch wirklich herausfindet, will der oder die das vielleicht doch lieber für sich behalten und es ist nur gerade in diesem fast schon freundschaftlichen Gespräch so rausgekommen.
Wenn ihr was druckt, kriegt die Person ja sowieso erst einmal das Ding zur Freigabe,
also
oder?
Also nicht automatisch, aber okay, wenn es jemand wünscht, voll gerne. Oder wenn wir uns vielleicht auch nicht sicher sind, ob wir das jetzt so schreiben können oder
genau,
nicht.
Genau. Weil das mit dem Hinarbeiten mit den Menschen, das kenne ich aus der Fotografie. Mhm. Dass ich bei vielen sehe, die ersten Bilder sind es noch nicht, weil das die Person noch nicht ganz ist. Also da ist er noch bis oben zugeknöpft und so langsam wird es dann, wo man merkt, jetzt kommen die Emotionen raus, jetzt kann sie sich fallen lassen. Das ist sehr ähnlich wie bei der Interviewführung.
Toll. Und das Schönste ist für mich, wenn dann jemand sagt, boah, jetzt habe ich selber noch was über mich kennengelernt, weil das natürlich der Sinn davon ist, dass man auch mal Fragen stellt, mit denen sie jemand noch gar nicht beschäftigt hat und dann auf einmal, ja.
Wie eine Therapiestunde.
Ja, habe ich gerade letztens wieder als Feedback bekommen. Boah, das war ja wie eine Therapiestunde.
Du hast jetzt ja schon gesprochen vorhin vom Ali Maluchi, einem Interview, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist. Gibt es noch andere, wenn du jetzt zurückblickst auf deine, ich weiß nicht, das sind sicher tausende Interviews, die du bereits geführt hast?
Gar nicht mitgezählt.
Ja, aber ich stelle jetzt mir vor, dass es im vierstelligen Bereich sicher ist. Gibt es ein Interview, was wirklich so das Interview war, was, an was du wirklich ab und an mal denken musst und was dich sehr geprägt hat?
Mhm. Tut mir voll schwer, dass ich das jetzt auf eine Person festmache. Ich glaube, es ist eher wirklich die Gesamtheit an Gesprächen, die ich führen durfte. Mhm. Und da prägt sie, glaube ich, nach jedem Gespräch irgendwas ein. Und ich bin auch wirklich danach immer so dankbar, weil ich mir denke, wow, ich bin da so nah dran an diesen, nicht nur Informationen, sondern auch wirklich Geschichten. Mhm. Und das erfüllt mich total. Und ich kann jetzt niemanden herausgreifen, weil es ist, jedes Gespräch für sich ist was Besonderes. Mhm. Egal, ob das jetzt jemand ist, der eine Riesenverantwortung hat oder vielleicht eine Megakarriere macht oder jemand, der ganz am Anfang steht und vielleicht gerade erzählt, wie er oder sie jetzt die Idee umsetzen möchte. Also das hat beides, wie soll ich sagen, seine Berechtigung und ist wahnsinnig spannend.
Bist du ab und zu nervös, wenn du zum Interview gehst?
Bin ich jetzt nicht mehr. Mhm. Aber was nicht heißt, dass es mir egal ist oder dass ich immer denke, wird eh alles gut gehen. Ich glaube, es ist einfach die Erfahrung, dass egal was ist, die Welt geht nicht unter. Und es wird schon irgendwie. Also nervös nicht, nein. Aber ich habe eine positive Vorfreude. Also schon, es ist anders, als wenn ich jetzt zum Bäcker gehe und mir ein Weckerl kaufe.
Mhm. Und ich glaube, das braucht es aber auch, um die Konzentration dann zu haben, oder?
Genau, genau.
Ja, ich kenne das auch vom Sprechen und von der Bühne, dass wenn man so ein bisschen diese positive Anspannung spürt, dann ist man viel mehr fokussiert. Oder du kennst das auch, Kathi? Dann ist man viel mehr dabei. Weißt du, unsere Generalprobe für Let's Get Visible, da waren wir total easy und dann haben wir irgendwie, oh, das wird morgen gar nichts. Und dann am nächsten Tag ist einfach bam, ja. Ja, weil ich glaube, das braucht es einfach, diesen Fokus dann. Ne?
Ja, man ist dann viel konzentrierter. Also man ist dann wirklich total strukturiert, also bei mir zumindest, da läuft dann irgendwie was ab.
Man blendet alles andere aus.
Ja, und das stimmt.
Das im Moment sein wird das wahrscheinlich sein, oder? Dieser eine Moment, du bist nicht zurück, du bist nicht vor, du überlegst nicht, wie du es jetzt, sondern du bist genau da, wo du bist.
Mhm. Das stimmt.
Ja, voll schön.
Kathi, machen wir unseren
Sichtbarkeits-Quickie.
Oh mein Gott.
Jetzt mal wieder Spaß, gell?
Ja.
Also, was war dein bisher größter Sichtbarkeitsmoment?
Mein größter Sichtbarkeitsmoment? Schwierig.
Kathi, sag ich schon, die Susi ist immer im Rampenlicht. Das wird jetzt schwierig.
Nein, ja, ich tue mir immer so schwer, dass ich eines herausgreife. Aber ich glaube so, mein Gefühl dafür, wie cool Sichtbarkeit ist, ist ganz lange aus. Das war in meinem Volksschulalter, weil ich war ein wahnsinnig schüchternes Kind.
Okay.
Ja, jetzt schaut es mir alle an.
Ja, na?
Wirklich sehr schüchtern. Und ich war dann, ich habe keine Ahnung, das muss irgendwann mit 7, 8 Jahren war, so in einer Jungschau. Habt ihr das auch gehabt? Jungschau-Gruppe. Ja, und da haben wir halt irgendwann, haben die so ein Theater mit uns einstudiert. Und dann wurde halt so gefragt, wer möchte diese Rolle spielen, wer möchte der Baum sein, wer möchte das Auto sein. Und ich dachte, ich will kein Baum sein, ich will ja kein Auto sein. Und irgendwann haben die gefragt, wer möchte die Hauptrolle spielen? Es hat keiner aufgezeigt. Und ich wusste nicht einmal, was eine Hauptrolle ist. Ich wusste, was ein Baum ist, was ein Auto ist. Und was ist das überhaupt? Aber irgendwann haben wir gedacht, ja, ich zeige jetzt einfach auf, ist ja egal. Und dann habe ich quasi meine erste Hauptrolle gespielt. Und es war irgendwie so, ich habe das dann so gespürt, was das, mit dem Publikum macht, weil die haben dann gelacht, die waren irgendwie begeistert. Ich habe das halt ohne irgendwie mir da jetzt groß zu überlegen, wie ich das machen soll. Das war dann irgendwie lustig und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich Menschen eben bewegen kann oder berühren kann. Und da habe ich gemerkt, oh wow, das ist besser, man verkriecht sich nicht wo, sondern man kommt nach außen. Also das ist jetzt so meine Kindheitssichtbarkeitserfahrung.
Das heißt, du hast damals schon deinen Entertaining Factor erkannt.
Könnte man schön so sagen. Und
was mich sehr überrascht, aber jetzt muss ich mich gleich noch die Karo fragen, warst du vielleicht auch ein schüchternes Kind?
Nein, ich war nicht schüchtern. Okay. Könnte ich mir gar nicht vorstellen. Nein. Das wäre jetzt aber gelogen, wenn ich das sage.
Also ich habe bei dir auch nicht erwartet, Susi. Ich habe gewusst, du bist nicht die volle Rampenfrau, wie man das so schön sagt, als Kind schon gewesen. Aber schüchtern hätte ich dir jetzt nicht
eingeschätzt. Niemals.
Ja, spannend, niemals. Sehr spannend.
Aber du bist ja so schon so ein bisschen ein Magnet. Spürst du das?
Danke, das nehme ich jetzt mal als Kompliment.
Es ist ein Kompliment.
Es ist ein Kompliment.
Danke.
Ich denke schon, du ziehst schon Blicke und die Menschen wollen mit dir sprechen. Habe ich so im Gefühl, ja?
Weil ich mich für sie interessiere, oder? Dann sind wir wieder bei dir.
Das ist möglich. Und es ist sicher auch eine Ausstrahlung. Ganz sicher. Bevor du rot wirst, mach mal weiter.
Ja. Gibt es einen Moment, gibt es mehrere Momente, wo du gerne unsichtbar gewesen wärst?
Oh mein Gott.
Jetzt wollen wir was ganz Peinliches hören.
Tausende, ja. Ich bin chronisch in Fettnäpfchen getreten und trete nach wie vor chronisch rein. Also ständig. Das fängt an bei sehr unangebrachten Lachanfällen, also in Momenten, wo man wirklich nicht lacht. Bis hin zu, ganze Geschichte erzähle ich jetzt nicht, die ist zu lang, aber bis hin zu zweimal schon Feuerwehreinsätzen mit riesen Löschfahrzeugen, die sie dann eigentlich als nicht notwendig herausgestellt haben.
Jetzt wollen wir es wissen.
Nein, lieber nicht, aber das waren so Momente, wo ich wirklich wahnsinnig gerne in den Erdbogen ganz tief gesunken wäre. Und solche gibt es viele, also nicht alle so heftig wie die eine Seite, genau. Aber aus all diesen Momenten habe ich gelernt, es ist gut, wenn man nicht versinkt, weil die Welt dreht sich weiter und es ist am nächsten Tag kann man drüber lachen und man hat dann auf einmal so viele Geschichten, die man erzählen kann. Es sind einfach peinliche Momente, die in dem Moment ganz schlimm sind, aber dann muss man sich irgendwie so denken, na, irgendwann habe ich dafür was Lustiges zu erzählen.
Voll cool. Bist du bekannt für deine Fettnäpfchen in deinem Freundeskreis?
Also die mich gut kennen, wissen das.
Die wissen das schon.
Rechnen auch schon damit.
Süß. Welche Herausforderungen hast du im Thema Sichtbarkeit?
Also ich finde, das Herausfordernde ist, dass man, also ich jedenfalls, nicht immer gleich sichtbar sein möchte. Also es gibt Momente oder Tage, da möchte ich mir am liebsten in einer Höhle vergraben. Und dann gibt es welche, da bin ich liebend gern auf den großen Bühnen und habe riesig Spaß daran. Und ich finde, die Herausforderung ist, dass man das auch einfach zu akzeptieren lernt, weil ich bin jetzt nicht ein typisch extrovertierter, aber auch kein typisch introvertierter Typ. Ich bin beides und manchmal so und das zu akzeptieren, finde ich halt einfach zwar herausfordernd, weil man will ja dann eigentlich trotzdem immer das Beste geben, aber das ist dann einfach so. Und für mich heißt ja Sichtbarkeit gar nicht nur nach außen sichtbar zu sein, sondern auch das Innere zu sehen, also dass ich selber sichtbar bin für mich selbst, also dass ich herausfinde, was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade?
Voll der schöne Punkt.
Wer bin ich eigentlich, was macht mich aus? Und dann kann ich ja erst wissen, was ich nach außen zeigen kann oder was ich ausstrahlen kann. Aber ich glaube, das Schwierigste ist, solange man nicht so richtig in sich selber reinschauen will oder kann, weil dann fängt man wahrscheinlich eher an, andere zu kopieren. Man findet dann vielleicht andere toll, also ich finde ganz viele Menschen toll, aber ich könnte niemanden von denen kopieren, weil ich halt einfach anders bin.
Weil du bist du?
Ich bin eben ich und wenn man herausfindet, wer man ist, dann finde ich das einen der wichtigsten Schritte Richtung Sichtbarkeit.
Da fällt mir jetzt gerade ein, liebe Susi, so warst du die, was mal zu mir gesagt hat, vergleichen bringt einem ja überhaupt nicht weiter, weil es gibt immer jemanden, der schöner ist, der, keine Ahnung.
Bei dir
der
nicht, bei dir
ist.
Nicht.
Ich würde sagen, in eurem Fall ist das Aha. Nein, aber an das denke ich sehr oft. Also vergleichen ist tödlich, würde ich jetzt einmal sagen. Es macht einem innerlich, zerreißt einem das und macht, also auch im Business, haben wir auch schon mal gesprochen, wir zwei, also das ist was, ich bin auch nicht, ich mache meine Sachen, ich schaue gar nicht so wie rechts und links, Allerdings muss man natürlich, damit man ein bisschen am Puls der Zeit bleibt, aber trotzdem auf sich selber hören, bei sich bleiben, ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Und wenn wir schon bei am Puls der Zeit sind, weil ich habe ja eingangs schon erwähnt, mir hat das immer total fasziniert, liebe Susi, wie du die Trends von morgen schon gestern erkennst, wenn ich das so formulieren darf. Nein, wie schafft man das, dass man ja quasi immer schon vorher weiß, was morgen kommt? In der Medienlandschaft und aber auch bei dir ist auch Mode und so weiter. Also du warst da immer sehr, ja doch, kann man schon sagen. Wo informierst du dich? Wie schaffst du das?
Also erstmal, ich weiß es überhaupt nicht, was morgen kommt. Und das Ding ist ja, das Spannende ist, wir wissen es alle nicht. Mhm. Und das Einzige, was ich dabei weiß, ist, je offener man dafür ist und je weniger man an dem festhält, was jetzt gerade ist, desto besser kann man sie dann in diesem Neuen bewegen und einfach das zulassen. Und Inspiration gibt es, finde ich, überall. Also ich höre 1000 Podcasts, gefühlt 1000 im Monat. Ich rede natürlich mit vielen Menschen. Mhm. Das ist, glaube ich, so mein, weil du sagst, dass ich das schon erkenne, was morgen ist. Ich glaube, da spürt man dann immer, wenn immer mehr über ein bestimmtes Thema sprechen oder bestimmte Herausforderungen thematisieren, dann hat man schon irgendwie das Gefühl dafür, okay, in die Richtung könnte es gehen. Und das ist das, wo ich mich halt informiere, eigentlich so eher bei den Menschen persönlich und gar nicht so jetzt irgendwelchen Trendscouts oder keine Ahnung. Also die Augen offen halten, überall den Kindern vor allem auch zuhören. Also das finde ich schon auch spannend, weil also meine Mama sagt immer, sie ist so froh, dass sie viele Enkelkinder hat, weil die halten sie jung. Weil das stimmt, sonst ist man irgendwann nur mehr in seiner Bubble und klar, man redet dann immer über dieselben Dinge und die Kinder, egal ob es jetzt meine sind oder andere, die haben dann wieder ganz einen anderen Blickwinkel oder bringen wieder was Neues rein oder bringen Wörter mit, die ich nicht aussprechen kann und überhaupt nicht verstehe, wie ich die einsetzen kann.
Und wenn ich sie einsetze, sagen sie, Mama, das ist nichts für dich.
Ja, auch so. Und das war vor 10 Jahren in Mama. Also bitte.
Mama, du bist total uncool.
Also mega, man darf nicht mega sagen, bitte.
Also ich sage ständig mega. Ich sage auch noch geil.
Einigen, dass es einfach zukünftig wieder total in ist.
Ja, okay. Ja, zumindest für uns.
Absolut. Ein Trend, was wir quasi heute schon erkennen, der was erst morgen
kommt. Genau. Das wissen unsere Kinder noch
ja,
nicht.
Genau. Zum Thema Trend, wo glaubst du, geht's hin mit den Printmedien? Ist für euch sicher ein spannendes Thema. Löst online, offline ab? Bleiben die Leute dabei und sagen, Haptik ist cool? Hast du dir Gedanken gemacht? Hast du vielleicht sogar Zukunftsangst? Das glaube ich jetzt zwar nicht, ich frage dir trotzdem. Erzähl mal.
Ja, ganz viele Gedanken mache ich mir eigentlich jeden Tag. Und man muss ja das ein bisschen bedenken, das Thema Print ist tot, gibt es schon sehr lange. Mhm. Und da wurde lang diskutiert, dass es keine Bücher mehr geben wird. Weil wer liest noch gedruckte Bücher, wenn es eh alles digital gibt? Und es gibt sie immer noch, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich liebe Bücher.
Ich mag nur Bücher, ich mag gar kein Kindle oder so.
Nein, ich auch nicht, weil man ist dann auch ganz froh, wenn man mal die Augen wieder weg vom Screen und vom Digitalen hat. Und bei der Medienlandschaft ist es natürlich so, da muss man ein bisschen unterscheiden, wenn es jetzt Informationen sind, die ich jetzt sofort haben möchte, weil das tagesaktuelle News sind. Also muss ich gestehen, ich will die auf Knopfdruck, ich will nicht auf morgen warten. Mhm. Wenn das aber was ist, wo es mir darum geht, dass ich mir jetzt inspirieren lasse, so wie wenn ich ein Buch lese, dann glaube ich eben, dass Print, und da gibt es halt auch diverse Experten, Expertinnen, die das so sehen, aber auch andere, die das wieder anders sehen, also man weiß es eben nicht, was morgen ist, dass es eben dann erst recht wieder gewünscht ist, das im Analogen zu konsumieren sozusagen. Aber das ist halt ein Riesenunterschied, ob das solche Informationen sind oder solche, weil das muss ich schon sagen, ich sehe keine Kinder mehr mit einer Tageszeitung aufgeklappt, wo lesen. Das sehe ich so gut wie
aber
nicht.
Aber Kinder lesen sowieso keine Tageszeitung.
ja, aber die informieren sich natürlich schon. Die haben halt dann das machen ja auch viele Zeitungsverlage, dass sie das dann einfach ins Digitale transformieren. Und da, ich meine, das wird die große Herausforderung, dass man dann halt wirklich die Informationen kriegt, die objektiv sind und nicht, dass man dann irgendwie die Meinung in eine Richtung lenkt. Das ist halt wieder ein anderes großes Thema. Aber ich sehe bei uns jede Ausgabe, jedes Magazin wie ein Buch. Wir haben auch Kapitel und das Ziel ist ja auch, dass sie das jeder wirklich zur Inspiration immer wieder zur Hand nehmen kann, immer wieder lesen kann. Und wir verknüpfen das aber, also wir denken alles crossmedial. Also das das macht erst einmal Spaß, weil man kann dann die Informationen auf unterschiedliche Art und Weise zu den Lesern, Leserinnen, Hörern, Hörerinnen bringen. Jeder, wie es halt mag und immer unterschiedlich aufbereitet, aber das Thema ist dann grundsätzlich mal das Gleiche. Und das bringt ja viel mehr Möglichkeiten im Journalismus. Mhm. Also ich habe jetzt tatsächlich keine Angst. Ich hätte Riesenangst, wenn ich daran festhalten wollen würde, dass ich alles weiterhin so machen kann, wie ich es jetzt die letzten 12 Jahre in dem Bereich in unserem Unternehmen gemacht habe. Also dann müsst ihr auch echt Angst haben, weil es wird sich vieles verändern. Mhm. Aber ich glaube dran, dass die Veränderungen auch was Gutes mit sich bringen oder grundsätzlich was Gutes mit sich bringen, solange man da sich mitdreht. Wenn man natürlich selber starr stehen bleibt, dann schaut man zu, wie sich's dreht und irgendwann wird einem wahrscheinlich schwindelig. Mhm. Aber wenn man mittanzt, sieht es eher wie Tanzen, dann macht's Spaß.
Voll schön. Kathi, möchtest du noch mal ein Schlusswort bitten?
Sprich nichts mehr, ist deine Stimme weg.
Kathi, hast du schon wieder eine Ratte gesehen?
Ich schiel nämlich die ganze Zeit mit der offenen Tür.
Mir hat die Stimme verschlagen.
Die Susi hat Angst vor meiner Hausratte. Ich glaube, die ist ausgezogen. Susi, du brauchst keine Angst.
Nein, nachdem ich die Einleitung gemacht habe.
Darf ich das Schlusswort
bitte
machen?
Gerne.
Susi, hast du noch etwas Wertvolles, Mutmachendes, Motivierendes für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, die ja sowohl Selbstständige als auch Angestellte sind? Etwas, was deinen Spirit hat, einfach um das mitzutragen für den heutigen Tag oder wann auch immer ihr das da draußen hört?
Ja, ich komme wieder zum Anfang zurück, zu dem Einfachmachen. Ich glaube, das ist das, was ich mitgeben kann, weil ich es auch immer so probiert habe, dass ich nicht tausendmal überlege, ist es jetzt richtig oder falsch oder was könnten die anderen drüber denken und vielleicht ist es doch nicht so gescheit oder vielleicht doch irgendwie anders. Es wird nie perfekt sein. Und einfach mal wirklich, wenn man spürt, dass man das unbedingt machen möchte, nicht nur, wenn der Kopf sagt, das wäre jetzt schlau, weil dann, weiß ich nicht, passiert das oder das, sondern wenn man einfach spürt, das ist meine Leidenschaft und ich möchte das machen, dann bitte einfach machen. Und das muss man aber sich schon bewusst sein. Das ist natürlich dann nicht ein Planschen in der Badewanne. Das ist schon ein Sprung ins eiskalte Wasser. Und das ist für jeden so. Ich glaube, es ist noch niemand vom Himmel gefallen als, weiß ich nicht, Sichtbarkeitskönigin oder König.
Ja.
Das ist klar, das braucht Zeit. Und ich finde, es ist auch völlig normal, dass man eben, das habe ich vorhin ein bisschen angesprochen, Tage hat, wo einem das leichter fällt. Mhm. Und dann hat man Tage, wo einem das überhaupt nicht gelingt. Mhm. Natürlich muss man manchmal dann trotzdem durch, aber dann ist man halt ein bisschen ruhiger in dem. Das ist, finde ich, auch so ein Thema. Sichtbarkeit hat für mich gar nichts mit Lautsein zu tun. Mhm. Man kann auch sehr still sein und man wird gesehen. Und an manchen Tagen ist man halt still und darf genauso sichtbar sein, weil man eben gerade still ist.
Wie ermutigend. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Wir haben das sehr genossen.
Ja, Wahnsinn.
Oh, ich auch.
Ganz, ganz ein besonderer Podcast für mich.
Sehr schön, dass du da warst.
Danke.
Dankeschön. Euch. Bis ganz bald. Tschüss.
Ciao.
Und wenn wir euch nun viel Lust gemacht haben auf mehr Let's Get Visible, dann freuen wir uns, euch bei unseren Live-Events zu begrüßen. Das nächste Event, das ist das große Festival im November. Am 22. November 2024 haben wir auf 3 Bühnen Angebot für Angestellte, Selbstständige und Unternehmerinnen, alle Frauen im Job oder die sich gerade umorientieren. Auch die Männer sind herzlich willkommen. Auf 3 Bühnen haben wir für euch Keynotes, Workshops und Panel Talks. Lasst euch das nicht entgehen und holt am besten jetzt schon euer Ticket zum Early Bird Preis auf www.letsgetvisible.at. Wir freuen uns, euch hoffentlich ganz bald persönlich sehen zu dürfen.